Wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich das nicht, helle Momente zu haben? Vielleicht am Ende vom Leben auch auf ein Leben zurückzuschauen, das ganz, ganz viele helle Momente hat, viele Lichtblicke, ein schönes und auch ein erfülltes Leben. Okay, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen krass, heute, hier und jetzt über das Ende des Lebens nachzudenken. Aber ich glaube schon auch, dass ihr, liebe Beula, Konfis, gerne in ein paar Jahren zurückblickt und sagen könnt, jawohl, da waren richtig viele schöne und helle Momente. Und bestimmt hofft ihr auch auf noch viele andere tolle Lichtaugenblicke in eurer Zukunft. Vielleicht ein toller Beruf, viel Geld verdienen mit möglichst wenig Arbeit. Vielleicht eine tolle, hübsche Freundin, einen tollen Freund, der gut ist, der hoffentlich später auch zu einem guten Ehemann oder Ehefrau wird. Vielleicht eine eigene Familie, okay, ist noch ganz weit weg für euch, okay, aber vielleicht kommt es ja auch mal, der Wunsch, eigene Kinder. Vielleicht aktuell sind es eher so Dinge, auf die ihr freut, ein High-End-Gaming-PC für viele hundert Euro oder einen begehbaren Kleiderschrank, wo alles drin ist, was das Herz begehrt. Große Highscores bei Fortnite Battle Royale. Ich glaube, die Eltern wissen, wovon ich rede. Dinge, die das Leben schön und auch hell machen. Und liebe Beula, liebe Konfis, ich muss kein Prophet zu sein, um euch sagen zu können, dass auch in eurer Zukunft ganz viele helle Momente da sein werden. Schöne Momente. Aber garantiert auch Momente, in denen es dunkler wird, in denen es schwierig wird. Momente, die unschön sein werden. Und so ist das Leben, das gehört dazu. So ist das Leben hier auf dieser Welt und auch wir als Christen werden das nicht anders erleben. Wir werden helle Momente erleben und wir werden dunkle Momente erleben. Aber bei all diesen hellen und dunklen Lebensmomenten wünsche ich uns, dass wir jederzeit sagen können, ganz egal wie unsere Lebensumstände aktuell gerade sind, es gibt da jemanden, etwas in meinem Leben, der wie so eine Taschenlampe ein Lichtblick in meiner Situation ist. Der diese Situation in ein ganz anderes Licht rückt. Und mal schauen, ob wir für dieses Licht eine Lösung finden. Und heute Morgen möchte ich Konfis und liebe Beula, aber auch euch, liebe Gemeinde und Freunde, drei Lichtblicke mit auf den Weg geben, die selbst in dunklen Zeiten Licht spenden können. Und ich möchte das anhand von einer Person machen. Und die Person, auf die ich heute Morgen eingehen möchte, die ist einerseits eine sehr besondere Person. Eine außergewöhnliche Person, eine heldenhafte Person. Und auf der anderen Seite ist er auch ganz normal gewesen, wie du und wie ich. Ich möchte mit euch drei verschiedene Lebensstationen von König David anschauen. Und wir steigen dazu im 1. Samuel-Buch ein, Kapitel 16. Und da lesen wir, dass Israel einen neuen König braucht. Die brauchen einen neuen König. Momentan haben sie zwar noch einen König, das ist der König Saul, aber dieser soll ersetzt werden. Und bei dieser Phase der Königsfindung spielt ein Mann eine ganz wichtige Rolle. Und das ist der Samuel. Samuel ist ein Prophet für Israel und ich nenne ihn jetzt einfach mal ein Vermittler Gottes. Und wichtige Dinge, die Gott den Menschen damals sagen wollte, die hat er so einem Vermittler Gottes mitgeteilt. Und dieser hatte dann die Aufgabe, die Worte Gottes den Menschen weiterzusagen, an sie weiterzuleiten. Aber seine jetzige Aufgabe, die war eine andere. Er sollte jetzt nichts sagen, sondern er sollte suchen. Und zwar sollte er einen Mann finden, der neue König von Israel werden sollte. Und Gott sagt ihm, lieber Samuel, jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König auserwählt. Und in Israel war es damals üblich, dass man neue Könige gesalbt hat. Ich habe euch mal hier ein bisschen Öl mitgebracht, ist nicht mehr viel drin, aber ist ein kleines Ölfläschchen. Damals war das viel teurer, heute kriegt man das im DM-Drogeriemarkt mit noch ein paar Payback-Punkten dazu. Damals war das schwieriger. Auf jeden Fall soll der Samuel einen neuen König suchen und ihn mit Öl salben, zum neuen König machen. Das war eine symbolische Handlung dafür, dass das der neue König werden sollte. Und gesagt, getan, Samuel macht sich auf den Weg zu Isai und begegnet noch auf dem Weg, bevor er bei Isai ankommt, dem Eliab, einem Sohn von diesem Isai. Und für Samuel war anscheinend auf den ersten Blick klar, okay, bam, das wird der neue König. Denn erstens, anscheinend ist er der Erstgeborene. Das war damals noch etwas Besonderes, besonderer als heute, denn das ganze Vermögen, der Reichtum, die Nachfolge wurde vom Erstgeborenen übernommen. Und er denkt sich also, hey, das muss der neue König sein. Und außerdem war das äußere Erscheinungsbild anscheinend sehr, sehr bedeutend. Muss ein sehr beeindruckender Mann gewesen sein. Ich glaube zwar nicht, dass er so gut aussah wie ich, aber er muss stark gewesen sein, kräftig, groß und irgendwie einen Eindruck auf diesen Samuel gemacht haben. Sympathisch, kräftig, junger Mann. Doch Samuel hat sich getäuscht, denn Gott sagte ihm etwas anderes. Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Tja, schade. Also hat Samuel sein Horn wieder eingepackt und hat sich die anderen Söhne angeschaut. Er hat den zweitältesten Sohn angeschaut, aber auch der war es nicht. Den drittältesten, viertältesten, fünftältesten, sechstältesten und sogar den siebtältesten. Es war keiner dabei, der neue König werden sollte. Und Samuel, der war ziemlich frustriert langsam und er fragte Isai, den Vater, Isai, waren das jetzt alles deine Kinder? Oder gibt es da vielleicht doch noch jemand? Und Isai meinte, ja, ich hätte da schon noch jemand, theoretisch, aber der ist draußen auf dem Feld, der hütet die Schafe, das ist der Jüngste, der heißt David. Willst du ihn wirklich angucken? Ihr ahnt es, genau dieser David wurde der neue König von Israel. Ganz egal, an welcher Stelle du geboren wurdest. Harisch, ich glaube, du bist der Zweitgeborene, gell? Ist egal, ich weiß jetzt nicht von allen euch, ob ihr der Älteste oder Jüngste seid. Aber ganz egal, an welcher Stelle du oder ihr geboren wurdet. Ganz egal, ob du ein starker Mann bist, ein Kasten oder ob du klein bist. Egal, ob du dich intelligent fühlst oder dumm, schön oder hässlich, Gott hat ganz, ganz andere Maßstäbe, als wir Menschen sie oft aneinander anlegen. Und was bei uns häufig als wichtig erscheint, das Aussehen, erster Eindruck, vielleicht unsere Fähigkeiten, unser Schulabschluss mit 1,2 Abi oder vielleicht auch der Beruf, an einer hohen Stelle eingesetzt zu sein, das ist bei Gott viel weniger wichtig als bei uns Menschen. Warum? Weil er sich viel, viel mehr für unser Inneres interessiert. Das, was in uns drin abgeht. Wie wir im inneren Menschen sind. Nicht das, was wir nach außen kehren. Und das ist Gott wichtig. Und deshalb, lasst euch nicht von Irrlichtern blenden, die euch irgendwie vortäuschen, was angesehen und was brauchbar ist in dieser Welt und was nicht. Und das ist der erste Lichtblick für euch. Gott möchte euch gebrauchen. Er hat etwas vor mit euch, mit jedem Einzelnen von uns. Kommen wir zum zweiten Lichtblick. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt und ihr wisst es auch, jeder in seinem Leben hat Momente, die nicht so schön sind. Momente, die sich anfühlen, als ob man sich in einem dunklen Tal befindet. Es ist dunkel. Es ist also nicht erstaunlich, dass auch David solche Momente hatte, obwohl er selbst König war. Und zwei solcher Momente möchte ich ganz kurz herauspicken. Im ersten Beispiel hat sich David selbst in so ein tiefes, dunkles Tal manövriert mit seinen eigenen Entscheidungen, die er getroffen hat. Denn er ist einem Irrlicht gefolgt. Und hier kommt die Story. David ist mittlerweile König, er wurde zum König gekrönt. Und es war ein hoch angesehener und auch erfolgreicher Mann. David war fähig, der hatte viele Fähigkeiten und der war ein geborener Leiter und Anführer und ein guter König. Aber er ist über die Jahre ein bisschen träge geworden, will ich mal sagen. Er ist faul geworden. Und während sein Volk im Krieg war und die Männer an der Front kämpften, ist er zu Hause geblieben. Mit vielen anderen Frauen. Und genau in dieser Zeit, als er daheim vielleicht auch auf seinem Sofa, wie auch immer, lag, entdeckt David in seiner Nachbarschaft ein ganz, ganz helles Licht. Ein Licht, das richtig hell strahlt. Und dieses Licht gefällt ihm wirklich gut. Und dem König, dem wird's ganz warm ums Herz. Und seine Rückenmuskeln, die verkrampfen sich. Denn dieses Licht, das er da sieht, es wurde von Gott mit wunderbaren, wunderschönen weiblichen Attributen versorgt. Dieses Licht heißt Batseba. Und es ist eine verheiratete Frau. Und David nutzt es aus, dass ihr Mann, der Uriah, gerade weit weg im Krieg ist und nichts davon mitbekommt, was in der Heimat passiert. David hat eine Affäre mit ihr. Und die ganze Sache wird noch komplizierter, denn Batseba wird schwanger. Und es ist nicht mehr so einfach zu vertuschen und verheimlichen. Und David weiß jetzt ganz genau, jetzt hat er sich in eine ganz, ganz unangenehme Situation hinein manövriert. Und David beginnt nun ein Lügensystem aufzubauen und er versucht mit allen Mitteln seine Fehler auch irgendwie zu vertuschen und macht dadurch alles immer noch schlimmer. Und jetzt könnte man denken, oh du meine Güte, wie kann das nur wieder gut rausgehen? Und das Schöne ist, selbst in so einer dunklen Situation im Leben von David, einem hochangesehenen Mann, gibt es einen Lichtblick für ihn, denn er bekennt seine Schuld. Er gibt zu, dass er einen großen Fehler gemacht hat und bringt Licht in diese ganze Angelegenheit. Die Konsequenzen für seine Fehler, die bekommt er deutlich zu spüren. Und dennoch vergibt Gott David und führt ihn wieder aus diesem dunklen Tal ans Licht. Dann gibt es aber auch dunkle Momente im Leben, die wir nicht selbst verschuldet haben. Vielleicht äußere Umstände, die unser Leben verdunkeln können. Und dazu springen wir ein paar Jahre zurück im Leben von David. Es ist zwar klar, dass David König wird, aber noch sitzt sein Vorgänger, der Saul, auf dem Thron. Und die Ausgangslage ist tatsächlich ein sehr dunkler Moment für das Volk Israel. Die Philister planen nämlich einen Angriff auf Israel. Und die einzige Möglichkeit, diesen Untergang zu verhindern, ist das Duell gegen den Star-Krieger der Philister. Das muss ein sehr, sehr mächtiger und großer Mann gewesen sein. Und keiner der Israeliten hatte den Mut, sich mit ihm anzulegen. Goliath heißt er. Der ein oder andere schon mal gehört. Mächtiger Mensch. Und ich glaube, das ist nur eine Randbemerkung, ich glaube, jeder von uns hat so einen Goliath auch in seinem Leben. Ich war vor 2 Jahren, schon ein bisschen länger her, hatte ich jetzt auch nicht vor zu erzählen, aber war ich mit einer christlichen großen Männergruppe in Schottland und wir waren da wandern. Mit sehr, sehr, gut organisiert und so. Und das Thema dieser Outdoor-Aktivität war, den Goliath im eigenen Leben zu finden. Und mir wurde da so ein Goliath bewusst. Und das Schöne ist, 2 Jahre später kann ich gute Erfolge vorweisen, diesen Goliath auch klein gemacht zu haben. Aber das ging nur, indem man sich dem Goliath stellt, ihn angeht. Die Dinge, die im Leben ja immer wieder auch angreifen oder schwierig sind, anzugehen. Und nicht irgendwie unter den Tisch zu schieben, sondern die Konfrontation zu suchen. Und David konfrontiert diesen Goliath. Und wir wissen, wie es ausgeht. David gewinnt dieses Duell und damit entgeht Israel ganz knapp seiner Auslöschung. Liebe Beula, Konfis, liebe Gemeinde, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen oder Fälle in unserem Leben. Für ihn ist kein Ort, keine Situation zu dunkel. Und wenn dir jetzt vielleicht selbst auch dunkle Flecken in deinem Leben bewusst geworden sind, dann kann ich dir sagen, Jesus möchte gerade dort hineinkommen, um sie hell zu machen, Licht zu machen. Und das Schöne ist, wenn in dunkle Räume Licht kommt, dann verlieren gewisse Dinge ihre Macht, auch furchtauslösenden Charakter. Und Jesus möchte dir einen Lichtblick in dieser Dunkelheit geben. Hier haben wir ihn. Er möchte dich aus einem Tal herausholen und ans Licht bringen. Und ich hoffe, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, wenn ihr in Zeiten seid, wo ihr zu kämpfen habt, wo es schwierig ist, dann erinnert euch vielleicht an diese zweite Lampe. Da gibt es einen Lichtblick und ihr müsst nicht ziellos und hoffnungslos in der Dunkelheit umherirren, sondern könnt euch auf Jesus fokussieren und auf ihn ausrichten. Und das ist der zweite Lichtblick. Kommen wir zum letzten und der ist kurz. Bei all dem Auf und Ab im Leben von David war ihm doch eines immer wichtig. Und ganz besonders gegen Ende seiner Königszeit wurde es ihm nochmal richtig bewusst. Das Entscheidende in seinem Leben, das ist eine ganz enge Verbindung mit Gott. Darauf kommt es bei ihm an, dass er ganz eng mit Gott verbunden ist und auch so bleibt. Und damals hatten die Israeliten immer ein besonderes Zelt dabei. Das müsstet ihr, Beulah, wissen. Wisst ihr, wie das Zelt geheißen hat, in dem Gott gewohnt hat? Okay. Ich glaube, vierte Stunde. Das war die Stiftshütte. Stiftshütte hat das Zelt geheißen und dort wohnte Gott. Und dort konnte man damals im Alten Testament Gott auch nahe sein. Und an diesem zentralen Ort konnte man eben Gott auch begegnen. Gott lebte in einem Zelt. Kaum vorstellbar. Aber so ist es. David lebte in einem Palast. Groß, edel, wunderschön. Und David war es enorm wichtig, dass auch sein Gott einen festen Wohnsitz bei ihm und seinem Volk hat. Und deshalb hatte er folgende Idee. So, als der König in seinem Palast wohnte und der Herr dem Land Frieden geschenkt hatte, ließ der König den Propheten Nathan rufen. Siehe doch, sagte er, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Bundeslade des Herrn steht in einem Zelt. Und damit möchte David eben das zum Ausdruck bringen. Gott, bitte lebe du unter uns. Lebe direkt bei uns im Leben, hier und jetzt, wo wir sind. Bei uns, mit uns. Wir möchten mit einer ganz engen Verbindung mit dir zusammen dieses Leben, das uns häufig vor Herausforderungen stellt, meistern und durchleben. Und für uns ist genau diese intensive Beziehung, die wir heute zu Gott haben können, durch Jesus Christus möglich. Auch heute möchte Gott in uns wohnen, in jedem Einzelnen. Und dazu klopft er immer wieder auch an unsere Lebenstür. Manchmal kann das auch durch schwierigere Momente passieren. Er möchte in uns leben. Er ist die Solution, die Lösung. Und er kann unser Leben hell machen, wenn wir uns für ihn öffnen. Gott ist niemand, der jemanden zwingt, sondern wir haben die freie Wahl zu sagen, okay, ich möchte mit dir, Gott, leben. Ich möchte an dich glauben. Und vielleicht denkst du, ja, an diesen Gott, an den kann ich nicht glauben. Gibt keine Gründe dafür. Dann fordere ich dich heraus, bete vielleicht mal, sag, hey, Gott, zeig, dass du echt bist, dass es dich gibt. Und dann schau mal, ob was passiert. Und bleib in Gemeinschaft mit anderen Menschen, die diesen Gott in ihrem Leben schon persönlich gespürt, erlebt und erfahren haben. Wir können Gott auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen erleben und wahrnehmen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Und das ist unser dritter Lichtblick. Gottes Nähe. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch hier in der evangelischen Krishona-Gemeinde in Freiburg auf eine ganz besondere Art und Weise uns begegnet. Nicht, weil wir irgendwie ein besonderes Haus haben oder weil wir mit Gitarre Gott loben, sondern weil Menschen hier zusammenkommen, die Jesus lieb haben. Und es geht in vielen anderen Kirchen in Freiburg genauso. Und liebe Konfis, liebe Beula, und auch euch, liebe Gemeinde, möchte ich ermutigen, sucht die Gemeinschaft auch mit anderen Christen. Quetscht sie aus. An was glauben sie denn da? Warum glauben sie das? Und können sie es auch begründen? Sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen, denn dort möchte uns Jesus begegnen und Licht in unser Leben bringen. Das sind also die drei Lichtblicke, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Gott hat etwas vor mit dir, mit euch. Es kommt nicht darauf an, was ihr vorzuweisen habt, sondern vielmehr, was in euch drinnen auch stattfindet. Das sind die entscheidenden Punkte. Der zweite Lichtblick war, Gott leuchtet auch in deiner Dunkelheit. Selbst wenn du dich in Situationen manövrierst, die sehr schwierig sind oder von außen da hinein manövriert wirst, du darfst dir gewiss sein, Gott möchte mit dabei sein und dir einen Lichtblick in diesen Situationen auch geben. Der dritte Lichtblick ist seine Nähe. Gott möchte dir ganz nahe sein und dir begegnen, auch durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir werden jetzt vom David einen kleinen Lichtblick hören, den er vor ein paar Wochen erlebt hat. David, komm nach vorne.
Also, geht das Ding?
Ja, es geht.
Na gut. Also, vor 2-3 Wochen habe ich eine Mathearbeit geschrieben, habe viel gelernt, weil es war wichtig. Und dann haben wir geschrieben und, also wir haben noch nicht geschrieben. Okay,
ist gut.
Also kurz bevor wir geschrieben haben, bin ich in der Pause nochmal alles durchgegangen. Ich wusste eigentlich alles. Dann hat der Lehrer sie ausgeteilt, die Arbeit. Wollte ich sie anfangen? Hatte ich alles vergessen? Ja, dann eine halbe Stunde wusste ich gar nichts. Auf jeden Fall. Dann habe ich halt, war ich ziemlich verzweifelt, habe gebetet dann. In der Arbeit, der Lehrer hat mich ziemlich komisch angeguckt. Auf jeden Fall. Gut, da habe ich gebetet, war eigentlich, keine Ahnung, war eigentlich eher ein Gespräch. Dann 5 Minuten später ist mir eigentlich alles wieder eingefallen. Es war ziemlich gut und ich bin auch früher fertig geworden.
Ja, manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die Gott gebraucht und die ein Lichtblick in unserem Leben sein können. Und das freut mich und das ist schön und das dürfen wir ernst nehmen und selbst uns auch auf die Suche machen, wo Gott vielleicht in unserem Leben Lichtblicke reinsetzt, die wir ja vielleicht gar nicht ihm auch so zuschreiben. Liebe Konfirmanden, liebe Beula, im vergangenen Jahr haben wir den biblischen Unterricht absolviert. Ihr habt die Bibel hoffentlich ein bisschen besser kennengelernt und über Themen des christlichen Glaubens auch geredet. Und auch wenn eure Aufmerksamkeitsspanne so circa zwischen 1:30 und 2 Minuten liegt, wenn es hochkommt, hoffe ich, dass ihr bei euch wenigstens ein bisschen Interesse für die verborgenen Schätze auch der Bibel von mir geweckt werden konnten. Ihr konntet im biblischen Unterricht lernen und erfahren, was es bedeutet, Christ zu sein und gerade auch heute, in der heutigen Zeit, im Vertrauen auf Jesus auch zu leben. Ihr habt am Leben unserer Gemeinde auch teilgenommen. Ihr wart, glaube ich, bei Rock Solid im Teenkreis jeden Freitag. Habt euch darüber hinaus auch immer mal wieder im Kindergottesdienst eingebracht und seid in Gottesdienste gekommen. Das ist sehr, sehr cool von euch. Und ihr habt eben am Leben unserer Gemeinde teilgenommen. Und Ihr seid hier auch in die Gottesdienste gekommen, obwohl sie manchmal ein bisschen langweilig für euch waren und ihr wahrscheinlich lieber ausschlafen wolltet und daheim eine Runde Fortnite zocken wolltet. Das sei euch anzurechnen und das finde ich sehr cool. Hat mich jedes Mal gefreut, wenn ich euch gesehen habe. Als gesamte Gruppe feiert ihr heute den Abschluss oder feiern auch wir den Abschluss des biblischen Unterrichts. Und ihr habt euch als Gruppe besser kennengelernt. Ihr seid zusammen Schritte auch im Glauben gegangen. Habt diesen Gottesdienst mitgestaltet mit verschiedenen Beiträgen auch im Vorfeld. Und ihr habt einen Crashkurs im Glauben erfolgreich abgeschlossen. Und das ist ein Grund zum Feiern, oder nicht? Dieser Gottesdienst, der soll euch ermutigen, den begonnenen Weg mit Jesus Christus weiterzugehen, dran zu bleiben. Oder wenn ihr noch nicht mit ihm lebt, damit anzufangen. Bei einigen von euch drückt sich diese Entscheidung für Jesus Christus darin aus, dass ihr euch bald taufen lassen werdet. Für vier von euch ist die heutige Konfirmation Ausdruck dafür, dass ihr euer Leben mit Jesus Christus leben möchtet. Und die komprimierteste Form dessen, an was wir Christen glauben, ist das Glaubensbekenntnis. Und das werden wir auch gleich miteinander sprechen. Und dieses Bekenntnis, das soll zu eurem eigenen Bekenntnis werden. Und ich bete dafür, dass ihr das, was ihr jetzt auch mit eurem Mund bekennt, auch im inneren Menschen bejahen könnt und glaubt. Und deshalb lade ich euch als Gemeinde, euch BUler, Konfis, dazu ein, jetzt aufzustehen und gemeinsam das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ihr findet es auch hier vorne an der Wand.